Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Hallo und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, eurem einzig wahren Diversity-Podcast. Erstmal herzlich willkommen, Fabian Grischkart, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ganz am Anfang, wir haben vorhin auf dem Weg hierher schon drüber geredet, das ist das zweite Mal erst, dass du in Leipzig bewusst bist.
Ich würde fast behaupten, es ist das erste Mal, dass ich bewusst hier bin. Ich habe in einem anderen Podcast gesagt, dass ich noch nie in Leipzig war und das war tatsächlich gelogen, aber ich habe mich 2 Stunden in dieser Stadt mal vor 2 Jahren aufgehalten und ich war in einem Katzencafé. Ich habe dort veganes Gyros gegessen und dann bin ich wieder zum Bahnhof gelaufen.
Ja, traditionell unkonventionell der Aufklärungspodcast. Die Lüge war bei Inside CSD Leipzig.
Richtig.
Denn Fabian ist auch Botschafter, aber da kommen wir gleich dazu.
Ich fände es aber auch frech zu behaupten, dass ich Leipzig schon gesehen habe, nur weil ich den Hauptbahnhof in einem Katzencafé gesehen habe.
Ich kann dir als mittlerweile Leipziger verraten, dass ein Katzencafé nicht so wirklich typisch für Leipzig ist, aber...
Das habe ich mir fast gedacht.
Du bist ja das Wochenende da und sozusagen, du wirst vielleicht mehr Gelegenheit haben, von Leipzig zu sehen. Zumindest morgen bei der großen Demonstration.
Ja, aber passt ja auch zu unkonventionell, wenn ich mir hier nur unkonventionelle Dinge anschaue.
Ein Katzencafé ist vielleicht konventioneller, als du denkst. Aber Fabian, erstmal zu dir als unserem heutigen Gast. Die einzig vorbereitete Moderationskarte, das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuschauer, ist die, wenn Jan mir aufschreibt, wen ich eigentlich da habe, weil wir treffen uns ja quasi in unserem Wohnzimmer-Kneipe. Ich habe was überlegt, ob ich da was finde, was ich über dich noch nicht wusste von deinem Instagram-Account, aber ich weiß, du bist gerne Aktivist, Moderator und Webvideoproduzent, bist Botschafter des CSD Leipzig 2022, einer von dreien, was mich auch sehr freut. Aktivist, du hast Filme gedreht und vieles mehr und bist stolz auf deine Oma. Ich fand das Zitat so süß. Meine Oma ist technisch und Social Media affiner als mancher 20-Jähriger. Darüber reden wir vielleicht nachher auch noch. Mhm. Umschreibt dich das oder was gibt's, was dir dann noch fehlt?
Ich finde das super. Hätte man, glaube ich, auch bei Wikipedia genauso 1:1 kopieren können.
Ich glaube, das früher ist von
der Schule,
Wikipedia.
Ja, früher in der Schule hätte ich es noch ein bisschen abwandeln müssen, damit es nicht auffällt.
Und ja, wir sind hier studiert, weißt du, das ist einfach Quellenangabe, dann passt das.
Dann passt das. Ja. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich bin auch sehr zufrieden, dass meine Oma hier wieder aufgegriffen wird, weil meine Oma verfolgt mich, meine Oma verfolgt alles, was ich tue. Und ich finde das ganz bemerkenswert. Und sie ist auch immer die Erste, die dann sieht, dass sie in einem Artikel erwähnt wurde und mir das ganz stolz dann rüberschickt. Und ich freue mich sehr, wenn meine Oma auch hier wieder in den Podcast integriert wird. Aber
Fabian, bevor wir zum Icebreaker kommen und zur Oma später sicherlich auch noch, erstmal für unsere Zuhörerin, wie alt bist du eigentlich?
Ich bin 21 Jahre jung.
21 Jahre jung, quasi ein Generationen-Podcast heute, könnte man sagen. Aber da hattest du ja schon mal ein Projekt, über das ich tatsächlich auf dich aufmerksam geworden bin. Aber da kommen
tatsächlich?
Wir vielleicht, ja. Schräg im Stall, der Podcast mit Thomas Sattelberger. Ich finde es sehr schade, dass es den nicht mehr gibt, gebe ich auch offen zu.
Wir finden das auch sehr schade. Ich darf ja nicht zu sehr Privates, glaube ich, jetzt hier auspacken, aber auf einer gemeinsamen Veranstaltung habe ich letztens auch nochmal Herrn Sattelberger getroffen und wir waren beide auch der Meinung, dass wir uns ein wenig nach den alten Podcast-Zeiten sehnen. Wir waren aber auch ein wenig erleichtert, dass wir gerade nicht jede Woche einen Podcast aufnehmen müssen. Es ist durchaus eine gewisse Hassliebe. Natürlich mehr Liebe als Hass, aber wer Schräg im Stall verfolgt hat, weiß auch, wir haben da nicht immer nur harmonisch über Themen debattiert.
Oh, da würde ich sagen, da gab es eine interessante Entwicklung. Aber fangen wir doch mal an. Wir kennen uns ja noch gar nicht, sehen uns erstmal live und unsere Investigativredaktion hat heute ein wahnsinnig tollen Icebreaker vorbereitet, damit wir ins Gespräch kommen, weil wir haben wahnsinnige Schwierigkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ich finde Icebreaker immer super. Weißt du eigentlich, wie viel ein Eisbär wiegt? Auf jeden Fall genug, um das Eis zu brechen.
Weißt du, sowas hätte ich mir vorgestellt,
und
lieber
Schnitt.
Jan.
Und wir starten nochmal.
Nö, das lassen wir natürlich drin. Ich finde das sehr kreativ, das könnte unsere Redaktion mal sich so, aber Hanna ist ja auch,
notiert, ne?
Hanna ist auch Teil der Redaktion und Hanna ist nicht so die begnadete Witzeerzählerin. Die wirst du ja nachher vielleicht noch kennenlernen. Ich bitte sie mal, dir einen Witz zu erzählen, großartig. Also, lieber Fabian, lieber Georg, stellt euch vor, ihr sitzt auch an dem Frühstückstisch und schlagt die Zeitung auf. Wahlweise macht ihr den Laptop an. Welche Schlagzeile über euch würdet ihr am liebsten lesen? Fabian fängt an.
Ich sitze am Frühstückstisch. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich ein gekochtes Ei esse, aber ich lebe vegan. Eier sind da dann doch eher weniger vorhanden, aber ich schlage die Zeitung auf. Welche Zeitung ist das denn?
Wo sitzt du denn am Frühstückstisch?
In einem Café. Ich bin begnadeter Bildleser, deswegen nein. Aber ich schlage
Die Leipziger Volkszeitung.
Genau. Die lese ich ja auch gelegentlich. Und dann steht da auf der ersten Seite irgendwie erst der neue Prinz bei Prince Charming.
Ja.
Influencer wird Prince Charming. Aber ich will eigentlich gar nicht bei Prince Charming mitmachen. Also ich habe gerade überlegt, was würde ich denn gerne lesen in der Zeitung von mir?
Also ich weiß es nicht. Ich habe schon viele negative Sachen über mich gelesen, deshalb.
Ja.
Was würdest du denn Positives gerne lesen? Oder vielleicht was Negatives, wer weiß?
Ich würde gerne, dann freut sie sich wieder, was über meine Oma lesen. Oma bekommt Friedensnobelpreis. Warum? Das spielt ja jetzt keine Rolle.
Aber das muss ja in deinem Bezug, also sozusagen Mutter von, Oma von Social Media
Star. Oma von Social Media Star bekommt Friedensnobelpreis.
Ja. Lieber Fabian, ich würde gerne sozusagen einfach mal damit starten, so ein bisschen näher in deine eigene Biografie einzusteigen, weil die ist ja nun nicht so typisch. Woher kommst du denn vielleicht vom Anfang mal ganz einfach gefragt?
Ja, lustigerweise wechsle ich immer ein wenig meine Identität. Mal sage ich, ich komme aus Köln, mal sage ich einfach nur, ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Ich komme auch aus Nordrhein-Westfalen, Köln ist immer ein bisschen gelogen, da habe ich halt viel Zeit verbracht und wünschte auch, dass ich vielleicht Kölner, Urkölner wäre. Ich wurde in Duisburg geboren und bin im Rheinland aufgewachsen. Im Kreis Viersen, das sagt nur sehr wenig Menschen etwas, komme von einem sehr kleinen Dorf und war, glaube ich, auch immer schon recht progressiv für mein Dorf und habe möglicherweise deswegen auch ziemlich schnell die Flucht ergriffen, bin eben nach Köln gezogen und wohne mittlerweile seit knapp 2 Jahren in Berlin.
Mit wie vielen Jahren bist du nach Köln gezogen? Wie alt warst du?
16.
Oh, wow.
Ich habe aber auch anfangs noch in einer Wohnung gewohnt mit meinem Vater zusammen unter der Woche, denn mein Vater hat bei der Deutschen Telekom in Bonn gearbeitet und ich bin in Köln zur Schule gegangen. Ist auch komplex, auch total irreführend, das sind überhaupt keine wichtigen Informationen, aber ich bin streng genommen nicht mit 16 komplett alleine ausgezogen. Das habe ich erst mit 17 gemacht.
Ich dachte nur gerade interessante sozusagen Korrelation, weil Thomas Sattelberger war ja Vorstand
Thomas Sattelberger war der Telekom eins der Chef meines Vaters, ja.
Interessant, also wenn man das so in der, im Rückblick mal anschaut, ja.
Auch ganz lustige Geschichte, wir haben in den ersten Corona-Wochen natürlich selbstverständlich den Podcast weitergeführt, aber auch wir standen vor dem Problem, dass wir uns nicht sehen konnten. Thomas Sattelberger hatte als, ich glaube, wirklich erster Bundestagsabgeordneter Corona, ist übrigens das erste prominente Beispiel, hat ja auch ein Corona-Tagebuch geführt, also waren wir auch wirklich gezwungen, von zu Hause aus jeweils den Podcast aufzunehmen und das war gar nicht so einfach, weil es gab noch keine Infrastruktur und so haben wir kurzerhand per Festnetztelefon uns angerufen und auf unseren iPhones die Podcast-Aufnahmen laufen lassen. Heißt, ich habe Thomas Sattelberger meine Festnetznummer gegeben und
ich habe sowas gar nicht mehr.
Ich war bei meinen Eltern zu Hause, muss man vielleicht auch sagen. Ich habe bei meinen Eltern die den Anfang der Corona-Phase verbracht und dann ruft auf einmal Thomas Sattelberger an und mein Vater geht ran und sein alter Vorgesetzter ist am Telefon. Mein Vater hat die Welt nicht mehr verstanden. Ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch meinem Vater noch gar nicht großartig erzählt, dass ich dieses Podcast-Projekt da mit dem Bundestagsabgeordneten Thomas Sattelberger starte. Und
das war ein schöner. Papa ein bisschen stolz?
Er kam dann hoch quasi in mein altes Kinderzimmer und hat mir den Hörer gegeben und gesagt, Herr Sattelberger würde gerne mit dir sprechen.
okay, aber bevor wir zu viel über Thomas Sattelberger reden, nochmal zurück zu dir. Du bist in deinem kleinen Dorf im Rheinland aufgewachsen, dort zur Schule gegangen. Hast du Mittelschule, Oberschule, Abitur, was hast du gemacht?
Ich habe Fachabitur.
Fachabi und hast während deiner Schulzeit angefangen schon YouTube-Videos zu drehen. Ist das richtig so?
Ja, das ist richtig, ja.
Und für einen Menschen meiner Generation, warum macht man denn YouTube-Videos? Also wir früher, ne? Als wir noch nicht so YouTube-affin waren, wir haben Bücher gelesen oder sind rausgegangen oder haben Freunde getroffen, aber ich habe jetzt nicht drüber nachgedacht, YouTube-Videos zu drehen.
Ich möchte erwähnen, dass ich sowohl auch Bücher gelesen habe, als auch rausgegangen bin und durchaus einen Freundeskreis besitze. Aber ja, unter anderem habe ich auch angefangen, dann kleine Filmchen zu drehen. Im Alter von 12 Jahren habe ich mal die Kamera meines Vaters mir ausgeliehen. Er würde eher sagen geklaut, aber ausgeliehen und habe Stop-Motion-Filme gemacht. Also mit kleinen Lego-Figuren, so wie hier auch im Hintergrund die Lego-Figürchen stehen. Und dann machst du ein Foto und dann bewegst du diese Millimeter und dann machst du ein Foto und das wiederholst du 100.000 Mal und dann hast du am Ende einen kleinen Film.
Aber wie lange braucht man dann für einen, keine Ahnung, 20-Minuten-Film?
20 Minuten ist schon unglaublich. Ich habe für meinen ersten 5-minütigen Film meine gesamten Herbstferien verbraten. Ich habe mich 2 Wochen lang in meinem dunklen Kämmerlein da eingesperrt und Lego-Figuren bewegt. Meine Eltern waren die SynchronsprecherInnen und es ging mir sehr schnell auf die Nerven. Bisschen hat mich frustriert, dass das Publikum auch aus eigentlich nur meinen Eltern und vielleicht Großeltern besteht. Weil als Mensch, der Filme macht, willst du ja auch anderen Menschen deine Filme zeigen. Und so laienhaft, wie die produziert waren, hätte es natürlich nie für eine große Leinwand gereicht. Und so kam ich schnell zu YouTube, weil da konnte ich einfach einen Kanal erstellen. Das war ja auch vollkommen kostenlos. Du zahlst ja keine Gebühr, um dort einen Film zu veröffentlichen. Und habe angefangen, da die ersten kleinen Kurzfilme hochzuladen. Anfangs stand ich da auch selbst überhaupt nicht vor der Kamera. Und bin dann irgendwann dann doch mal vor die Kamera gesprungen. Es hat sich relativ schnell so ein YouTube-Trio entwickelt, weil ich zwei Freunde mit ins Team geholt habe. Und anscheinend kam das gut an bei anderen Menschen. Und die Zahlen gingen etwas in die Höhe. Und,
also für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so ständig so YouTube-affin sind, man kann damit dann irgendwann auch Geld verdienen, wenn man genügend Klickzahlen hat.
Genau, ich bin reich. Nein, man kann damit auch genügend.
Damals vielleicht noch nicht, aber
man kann Geld damit verdienen. Man muss sagen, man verdient immer weniger Geld, also durch die YouTube-Werbung an sich. Und auch in unseren Zeiten haben wir damit schon sehr wenig Geld verdient, weil du wirst von YouTube gerankt. Wie in einem Art System, da kann man sich eine Excel-Tabelle vorstellen und dann wirst du bewertet, wie werbefreundlich auch dein Kanal ist. Und wir waren anscheinend aus der Sicht von YouTube überhaupt nicht werbefreundlich. Das heißt, wir konnten auch nur jedes zweite Video monetarisieren, nennt man das dann. Und also es war ein Witz, was wir auch damit verdient haben. Wir haben immer gesagt, ein höheres Taschengeld.
Aber das war sozusagen schon ein sehr zeitintensives Hobby.
Total.
Aber du hast es dann auch so nebenberuflich schon gemacht, könnte man das so sagen? Weil es klingt ja schon sehr aufwendig.
Ja, wir haben angefangen mit kleinen Filmchen, dann hat man mal eine größere Kamera geholt, dann konnte man mal ein paar Euros in zwei Lampen investieren. Und so wurde natürlich die Qualität auch stetig ein wenig besser. Und dann knackst du die 1000 Abonnenten, dann hast du 10.000 Abonnenten, auf einmal steht da eine 100.000. Unternehmen kommen auf dich zu, du denkst vielleicht auch selbst, du wirst jetzt der große Star und so steckst du natürlich deutlich mehr Zeit auch in dieses Projekt. Das hat uns ja auch Spaß gemacht. Wir müssen immer dazu, oder ich will immer dazu sagen, wir haben das anfangs gar nicht geplant. Wir haben anfangs einfach nur Kurzfilme gemacht und irgendwann standen wir eben auch vor der Kamera. Und dass wir selbst als Personen so vermarktet werden, das war eigentlich überhaupt nicht vorgesehen. Ja, und dann, ich glaube, da war ich 14. Da fing es an, dass wir dann auch immer häufiger nach Köln gefahren sind. Köln lag eine Stunde entfernt von unserem kleinen Dorf und in Köln war halt alles. Also in Köln gab es große Produktionsfirmen, in Köln saß der WDR, in Köln saßen die ersten Managements, die sich auch um YouTuberInnen gekümmert haben. Und das war eine aufregende Zeit und ich bereue das auch nicht. Ich glaube nur, dass ich viele berufliche Erfahrungen auch ein wenig sehr früh gemacht habe. Also ich möchte niemanden inspirieren, mit 14 einen Managementvertrag zu unterschreiben. Also
ja, das ist so gerade der Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Ehrlicherweise, ich finde das faszinierend. Du musst ja ich wäre in dem Alter wahrscheinlich überhaupt nicht diszipliniert genug gewesen.
Das waren wir ja auch nicht wirklich. Das ist ja das Erstaunliche.
Ach so, also
auch meine zwei Freunde sind weiterhin meine engsten Freunde, Leon und Tobi. Wir waren ein totaler Chaoshaufen. Aber ich glaube, deswegen fand man uns auch so sympathisch. Weil wir waren überhaupt nicht glattgeleckt. Wir waren keine Teenie-Popstars, die man jetzt irgendwie auf die großen Bühnen brachte. Wir waren so drei Deppen vom Dorf und haben ja auch auf unserem Dorf die Videos gemacht. Im Hintergrund sah man immer mal wieder Kühe. Und ich glaube, das fanden Leute sehr sympathisch, weil wir eben überhaupt nicht professionell waren.
Aber haben das da, also wahrscheinlich in so einem Dorf spricht sich das rum, das heißt in der Schule war das dann auch Thema, dass du der Typ mit den Videos bist?
Total. Und es kam auch nicht nur gut an. Ich möchte nicht sagen, dass ich dadurch großartig gelitten habe, dafür war mein Selbstbewusstsein noch immer schon zu groß, aber anfangs wurde das natürlich überwiegend belächelt. Auch nicht nur in der Schule, im eigentlich gesamten Dorf. Meinen Eltern wurde auch immer mal wieder freundlich näher gebracht, ob das denn wirklich das richtige Hobby für einen 14-Jährigen sei. Und erstaunlicherweise jetzt im Nachhinein haben natürlich alle immer an uns geglaubt und fanden alle super toll und standen alle immer hinter uns. Totaler Schwachsinn. Aber wir hatten auch früh, muss ich gestehen, viele SupporterInnen, auch im Dorf. Also auch Freunde, die heute noch meine Freunde sind, die fanden das damals auch schon lustig, haben sich auch bereit erklärt, immer mal wieder in so Videos mitzuspielen.
Und deine Eltern, die waren immer schon, also klar, du hast deinem Dad die Kamera geklaut, aber danach fand es super. Ja, sieht's anders, hast du selber gesagt. Nee, also wie waren die drauf? Als die, haben die sich gefragt, okay, was stimmt mit meinem Sohn nicht, dass er hier die ganze Zeit Videos dreht? Oder waren die von Anfang an Fans?
Ich glaube, meine Eltern waren grundsätzlich erstmal glücklich, dass der Junge keine Drogen nimmt.
Okay.
Das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung. Nein. Davon abgesehen herrschte immer das Credo, wenn die Schule leidet, dann wird der Kanal auch dicht gemacht. Und damit will ich nicht sagen, dass meine Eltern mir großartig Druck gemacht haben, aber selbstverständlich, wenn meine schulischen Leistungen unglaublich zusammengebrochen wären, dann hätten wir auch nicht in dem Ausmaß weiter Videos machen dürfen. Aber meine Eltern haben ja auch erkannt, dass da durchaus eine Leidenschaft bei mir vorhanden ist und ich finde, es gibt auch ein schlechteres Hobby, als Filme zu drehen und die dann meinetwegen ins Internet hochzuladen. Und auch relativ schnell haben, glaube ich, meine Eltern auch das Potenzial der Online-Welt, der digitalen Welt von Online-Marketing etc. erkannt und gemerkt, dass das möglicherweise nicht nur ein kurzfristiges Hobby ist, sondern auch schon der Weg in eine gewisse Karriererichtung sein kann. Meine Eltern haben mich immer unterstützt, das finde ich nach wie vor auch toll. Meine Oma hat mich auch immer unterstützt, mein Opa natürlich auch. Aber wie gesagt, ich hätte die Schule gelitten, hätten auch die Videos nicht so weitergeführt werden können.
Was mir gerade nur so durch den Kopf ging, klischee-mäßig, hat man gesagt, okay, du bist ja künstlerisch sozusagen unterwegs mit deinen Videos gewesen. Also Musik, Kunst, war das auch so auf der eher positiven oder eher negativen Liste?
Auf der total positiven Liste. Ich habe sehr früh angefangen, mich mit Musik zu beschäftigen. Ich war auch in so einer schrecklichen musikalischen Früherziehungsklasse, wo alle da mit so einem Glockenspiel sitzen und dann hat man so Punkte auf dem Glockenspiel und dann weiß man zweimal rot, einmal grün, nochmal rot, einmal gelb.
Das wäre super, das können wir heute Abend auf der Bühne machen. Wir besorgen dir so eins.
Ja, aber morgen kommt der Weihnachtsmann und dann habe ich mit 6 angefangen, Schlagzeug zu spielen und was passt gut zu Schlagzeug richtig? Ich habe dann Violine noch mit 11 gelernt.
Ein Folterinstrument zum Lernen.
Wir kommen Gott sei Dank, wie gesagt, vom Lande. Die Nachbarn waren also nicht davon betroffen, aber meine Eltern. Die das aber, man muss ja auch gestehen, die haben das ja auch irgendwie gefördert und finanziert, also selbst schuld. Genau, und das habe ich dann, ich habe im Schulorchester ein paar Jahre gespielt.
Spielst du heute noch?
Nein, also ich hämmer immer mal wieder bei einem Freund auf dem Schlagzeug drauf rum. Ich habe in meiner Wohnung in Berlin kein Schlagzeug stehen. Ich glaube, dann würde ich diese Wohnung relativ schnell verlieren. Und Violine habe ich wirklich das letzte Mal vor 6 Jahren in der Hand gehalten. Aber grundsätzlich bin ich ein sehr, würde ich schon sagen, musikaffiner Mensch und Musik hat mich auch in dem Punkte geprägt, dass wir auf unserem Kanal auch immer mal wieder Songparodien hatten, eigene Songs, also da haben wir auch musikalische Elemente einfließen lassen, aber ob man das wirklich Musik jetzt nennen kann, das war ja eher auf einem humoristischen Level.
Okay, danke, weil das sind Dinge, die ich tatsächlich noch nicht wusste und jetzt wäre ja ein Weg, der in unserem deutschen System relativ vorgegeben ist oder erwartet wird. Du machst eine Ausbildung oder machst ein Studium. Wenn du Fachabi machst, ist Studium wahrscheinlich sogar eher naheliegend.
Ja.
Du hast, wenn ich richtig informiert bin, warst du schon relativ früh auch selbstständig durch deine Tätigkeit und bist das bis heute auch.
Ja.
Ohne die hohen Weihen eines akademischen Abschlusses oder einer Ausbildung.
Ja, und das macht mich total fertig. Aber ich muss gestehen, also ich habe theoretisch eine Ausbildung, weil ich parallel zum Fachabitur eine gestalterische Ausbildung gemacht habe, die mir aber im Endeffekt auch gar nicht so viel gebracht hat, weil ich davon natürlich vieles auch, zumindest auch was die Praxis angeht, schon wusste. Also du lernst da unter anderem Schneiden oder die Bedienung einer Kamera. Das hatte ich mir im Vorhinein eigentlich schon ganz gut über YouTube-Tutorials und ich weiß nicht was selbst beigebracht. Es bockt mich aber bis heute ein wenig, dass ich aktuell nicht studiere. Ich würde das auch gar nicht ausschließen. Ich kann mir durchaus vorstellen, in naher Zukunft zu studieren. Nicht mal aus dem Grund, dass ich es aus einer beruflichen Perspektive anstrebe, sondern ich bin, würde ich schon behaupten, ein sehr wissbegieriger Mensch. Und meine aktuelle Arbeit macht mir zwar Spaß, aber mir fehlt das. Also mir fehlt das auch, aktiv Dinge zu lernen und auch lernen zu müssen. Ich könnte mir natürlich vornehmen, dass ich jetzt jede Woche das und das Sachbuch lese, aber am Ende schaffe ich das eh nicht. Und ich glaube, ein Studium hat den Vorteil, dass du ja keine Wahl hast. Also wenn du bestehen willst, dann musst du eben einen gewissen Stoff zumindest für einen kurzen Zeitraum in deinen Kopf reinhämmern.
Was hämmert da so in deinem Kopf? Welches Studienfach würde das sein?
Medizin, nein.
da musst du definitiv ja lernen.
Lustigerweise habe ich deswegen Latein gewählt, weil ich mal die Ambitionen hatte, Medizin zu studieren. Ich wollte Kinderarzt werden. Ich hatte auch gar nicht schlechte Noten und dann ging es irgendwie stetig bergab, als ich mich mehr für Kunst interessiert habe. Ich würde gerne etwas im journalistischen Bereich studieren oder auch vielleicht in einem Bereich, der mich so aktuell gar nicht anspricht, beziehungsweise den ich beruflich gar nicht brauche, der mich aber einfach privat interessiert. Also ich könnte mir auch vorstellen, etwas in eine kulturelle, gesellschaftliche Richtung zu studieren, vielleicht auch Politikwissenschaften, wobei ich glaube, dass ich da relativ schnell durchfallen werde. Also bei den FreundInnen, die Politikwissenschaften studieren, da merke ich dann doch, okay, mein laienhaftes Politikwissen, das hat gar nicht so viel mit einem Politikwissenschaftsstudium zu tun.
Als jemand, der sehr viel Politik ehrenamtlich gemacht hat, würde ich dir sagen, die schlimmsten PseudopolitikerInnen sind die Politikwissenschaftler. Also ja. Die richtige Politik ist doch was anderes, als was man da im
Fach hat. Also ich glaube, wenn ich in die Politik auch langfristig gehen möchte, dann wäre durchaus ein Jurastudium vorteilhafter, aber da sehe ich mich natürlich überhaupt nicht. Nein, aber ich kann mir durchaus vorstellen, ja, in naher Zukunft zu studieren, und ich möchte an dieser Stelle auch erwähnen, ich bin kein Fan von merkwürdigen Gen Z-Coaches und Erfolgsmenschen, die dir auf Instagram, Facebook und ihrem privaten Coaching-Programm erklären wollen, dass du keine Schulabschlüsse brauchst, weil du brauchst nur das richtige Mindset und dann kannst du das nächste Startup gründen und gehst durch die Decke. Totaler Quatsch, studiert einfach was. Also,
oder macht eine Ausbildung, ist genauso toll.
Ich möchte nicht, weil ich oft, glaube ich, als positives Beispiel dargestellt werde für einen erfolgreichen Menschen, der nicht studiert hat. Das war bei mir pures Glück. Das ist eine Kette, das sind kausale Zusammenhänge, auf die ich so wenig Einfluss am Ende auch hatte. Und dass ich jetzt an einer Position stehe, wo ich es mir erlauben kann, aktuell nicht studieren zu müssen, auch um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, das soll kein Paradebeispiel für den Rest da draußen sein. Und ich glaube, wenn man es überlegt und wenn man es kann, wenn man die Möglichkeit hat zu studieren, dann probiert es zumindest mal aus und orientiert euch nicht an irgendwelche, also auch so ganz schwierige neoliberale Coaches auf Instagram. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ihr müsst auch nicht alle um 5 Uhr aufstehen und Sport machen.
Der Studienabschluss, der ist noch in der Zukunft, aber tatsächlich waren meine Eltern waren da sehr bestrebt, nach für mich dann irgendwie so diese Richtung festlegen zu können, weil sie in ihren Dimensionen, okay, der muss eine Ausbildung oder ein Studium machen. Bei mir war noch das Problem dazu, dass ich der Erste war in meiner Schule mit Abitur, der Erste, der das Studium hat. Das war für meine Eltern so, also generell so eine neue Welt. Haben deine Eltern da nie irgendwie versucht, dir zumindest zu sagen, Mensch, Junge, das schadet jetzt nicht, wenn du eine Ausbildung machst oder ein Studium?
Na, ich saß mal auf dem Campus der Uni Göttingen und habe meine Mutter per Videoanruf angerufen und ihr gesagt, wo ich gerade bin. Und sie gefragt, warum ich an der Uni Göttingen jetzt sitzen würde. Und dann habe ich auch Spaß gesagt, ja, ich studiere jetzt hier. Und ich sah Lachen, ich sah Freude, ich sah leuchtende Augen und war dann doch auch ein wenig enttäuscht, als ich aufgelöst habe, dass ich es gerade nicht tue. Also meine Mutter hätte sich das auf jeden Fall gewünscht.
Dann vielleicht aber nicht in Göttingen, die sind sehr konservativ da.
Ja, das, und das erfahrt ihr im nächsten Podcast, was wir zur Uni Göttingen zu sagen, genau, haben. Nein, meine Eltern haben mich sehr frei erzogen in allen Punkten und ich bin ihnen dafür auch sehr dankbar. Mein Coming Out war auch ein Segen in meiner Familie. Ich glaube, ich hätte meinen Eltern auch sagen können, abends geht die Sonne unter, am nächsten Tag geht sie wieder auf oder halt eben, ich bin bisexuell. Die haben es super aufgefasst und diese freie, laissez-faire Erziehung hat sich eben auch, glaube ich, auf Anforderungen ans Leben und an einen Studiengang übertragen. Und wie gesagt, meinen Eltern war es wichtig, dass ich einen Schulabschluss habe. Und auch dafür bin ich ihnen dankbar, dass sie da so ein bisschen hinterhergerannt sind, obwohl ich selbst nie mit dem Gedanken gespielt habe, auch die Schule abzubrechen. Und dann, als ich auch das 18. Lebensjahr erreicht habe und ja auch schon auf eigenen Beinen stand, war es, glaube ich, meinen Eltern immer wichtiger, dass es mir gut geht und dass die Projekte, die ich aktuell habe, auch gut laufen. Und ob ich da möglicherweise doch nochmal studiere, das haben meine Eltern immer mir überlassen. Und das finde ich auch schön, weil ich glaube, hätten meine Eltern da einen unglaublichen Druck auf mich ausgeübt, dann hätte ich ein Studium relativ früh auch ausgeschlossen. Einfach aus so einer Trotzheit, so, ich möchte das nicht, weil meine Eltern das einfach von mir gerade erwarten. Und also wie gesagt, meine Eltern würden sich freuen, wenn ich studiere. Genauso freuen die sich aber, wenn ich andere Sachen mache, die mir Spaß machen und die mich irgendwie im Leben erfüllen.
Ja, da verlasse ich mal die neutrale Moderationsrolle. Ich würde auch immer natürlich allen empfehlen, weil unser System in Deutschland natürlich funktioniert auf Titeln und Abschlüssen, was sehr wichtig ist tatsächlich. Aber am Ende macht es auch ein Studium nicht zu einem besseren Menschen. Also ich habe so viele IdiotInnen erlebt, die einen Studienabschluss haben und Doktortitel haben und sonstiges. Ja. Also man sollte da auch die Kirche im Dorf lassen. Also das hast du nicht getan, aber ich kenne viele, die sich darauf wahnsinnig viel einbilden. Und ich bin halt auch der Meinung, mit einer Ausbildung ist man genauso toll oder wenn man selbstständig ist oder. Hauptsache man ist glücklich, hat irgendwie eine Erfüllung im Beruf, das ist immer das Wichtigste, glaube ich, wenn man das auch hat, sozusagen. Obwohl ich an der Uni arbeite und natürlich die Uni Leipzig, die tollste Uni, ist viel toller als Göttingen. Hier kannst du wunderbar studieren. Die Stadt wirst du ja noch erkunden.
Würdest du mich hier aufnehmen an der Uni?
Ja.
Ja?
Aber es kommt ja drauf an. Also bei Jura kann ich nicht so viel mitreden, die sind relativ.
Wo kannst du denn viel mitreden?
Das darf ich doch jetzt nicht sagen.
Okay.
Ich gebe dir nachher meine Kontoverbindung und dann klären wir das.
Mhm. Mhm. Oder ich frage und du zwinkerst.
Ja, das kann man, für die ZuhörerInnen ist eher schwierig.
Ja. Politikwissenschaften.
Nein, genau, also grundsätzlich, ich habe hier an der Uni Leipzig studiert, Geschichte ist ein unglaublich konservativer Haufen gewesen, aber ich kann eins sagen, dass ich die Zeit des Studiums sehr lange ausgenutzt habe und es ist eine unglaublich geile Zeit. Also du hast natürlich in der Regel wesentlich weniger Verpflichtungen, du kannst viel freier sein und so, das war schon cool. Und natürlich das typische Studieleben, weiß ich jetzt nicht, ob du das als Influencer auch so hast. Als ich in deinem Alter war, waren da viele Partys, viele Vorlesungen ab 9 oder 12. Also diese typischen Klischees, die hat man in den Geisteswissenschaften schon gehabt, ja.
Ja, mein Problem ist, ich bin zwar erst 21 und das, was ich jetzt sage, das würde ich wahnsinnig machen, aber ich fühle mich oft sehr alt. Und
das ist total cool, weißt du, wenn du so ein 21-Jähriger...
Super.
Jetzt denk ich
doch mal einen Schluck
Wasser, genau.
Wasser macht ja bekanntlich auch jünger. Und wenn ich abends auf einer Party bin, dann habe ich sehr schnell das Verlangen, wieder nach Hause zu gehen. Und das liegt gar nicht an den Menschen oder weil die Musik irgendwie schlecht ist. Aber ich bin jetzt in einem Alter, wo ich freitags früher ins Bett gehe, damit ich vom Samstag was habe. Und ich glaube, wenn du diesen Gedanken im Kopf hast, dann ist sowieso schon alles zu spät. Also ich stimme dir vollkommen zu, das Studileben mag super spaßig sein und das bekomme ich ja auch bei meinen studierenden Freunden mit. Aber ich bin so eine spießige Maus geworden. Ich glaube, so ganz auskosten kann ich das gar nicht.
Und ich könnte mal nach Leipzig, studierst Povi, dann klären wir das. Wir versuchen morgen Abend beim Pride Ball schon, dass du nicht vor 4 nach Hause gehst, dann schaffen wir das schon.
Ich schaffe das auch, aber ich habe da überhaupt keinen Spaß mehr dran und ich habe, weil das ist ja mein Problem, ich habe ja dann durchaus auch schon mehr Verpflichtungen, als das vielleicht andere Menschen mit 21 haben, ohne mich dadurch jetzt irgendwie in irgendeiner Form abheben zu wollen, aber ich kann einfach gar nicht so entspannt, auch unter der Woche. Viele Freunde von mir, die feiern dann irgendwie bis 4 Uhr nachts an einem Mittwoch. Das geht einfach nicht.
Ja.
Gerade bei mir. Sorry, ich wünsche dir allen viel Spaß, das machen, aber ich glaube, ihr schafft das nicht.
Ich verstehe das total.
Hält mich vom Studieren ab.
Ja, aber ganz ehrlich gefragt, so Deep Talk-mäßig, bei traditionell, unkonventionell, hast du nicht das Gefühl, was zu verpassen?
Ja.
Und willst du es nicht ändern?
Deswegen will ich ja durchaus studieren, aber auf einer Party habe ich nie das Gefühl, was zu verpassen. Ich glaube, auch je früher man eine Party verlässt, desto besser wird der Abend.
Dann warst du noch nie richtig.
Es gibt Partys. Doch. Nein, aber es gibt einen, wenn du dir das in einem Graphen vorstellst, es gibt so einen gewissen Punkt, da kippt es. Und da,
ja, das ist 5 Uhr morgens.
Da ist es gekippt. Da ist es aber schon ganz lange. Also da ist es 5 Uhr schon gekippt.
Wann gehst du denn zu einer Party?
6:30?
Was?
Und 10 geht, nein.
Wir aber sind Kaffee trinken.
Genau. Und, nein, aber weißt du, es gibt immer diesen einen Punkt, wo die Hälfte auch schon den richtigen Riecher hat, irgendwie gerade wird es ein bisschen merkwürdig, wir könnten dann runterfahren, die andere Hälfte denkt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt nochmal aufzudrehen. Und das ist immer so der Punkt, wo ich dann glaube ich auch die Sache, wenn es am schönsten ist, soll man ja gehen.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel...
Also wenn die Flippers laufen auf der Party, dann gehe ich. Weil es dann am schönsten ist.
Die Flippers, ja, okay. Wirst ja am Samstag beim Pride Ball erleben, aber da geht man ja zum Beispiel nicht vor Mitternacht eigentlich hin. Da ist man ja vor Mitternacht nicht da so. Und dann geht man doch nicht schon um 1 schon wieder nach Hause.
Ja, aber mein Problem ist ja bei solchen Pride-Veranstaltungen, ich bin ja auch Botschafter hier.
Ja.
Und dann hat man ja so merkwürdige Termine wie Podcast-Aufzeichnungen schon am ganzen Tag. Und dann bin ich oft abends auch schon gut erschöpft. Freunde von mir, wenn sie auf eine Pride gehen, klar, die stehen auch erst um 12 auf. Und frühstücken dann entspannt. Und irgendwann um 4, 5, 6 stoßen Sie mal dazu. Bis dahin habe ich ja schon 3 Podcast-Aufnahmen gehabt, stand irgendwie 40.000 Mal auf der Bühne und bin einmal durch ganz Leipzig gelaufen.
Ja, mir kommt da ein Star Wars-Zitat, als großer Star Wars-Fan, den Sinn, noch viel zu lernen du hast, ne? Meister Yoda wusste das schon. Ich meine, ich könnte dir jetzt auch sagen, was wir die nächsten 2 Tage vorhaben und du wirst definitiv auf dem Pride Ball mich tanzen sehen bis morgens.
Siehst du dich als Meister Yoda?
In dem Kontext fühle ich mich gar nicht so.
Bist du ein Jedi-Meister und ich bin ein Padawan?
Ja, so ein kleiner junger Padawan. Ja, so, nein, aber sozusagen ernste Frage. Also klar, du ist es total spannend, weil du bist ja, um den Kreis zu schließen, tatsächlich berufstätiger Aktivist, Influencer, Moderator. Also ich weiß gar nicht, was du für Hüte auf hast. Und für mich immer noch faszinierend ist ja, dass du damit irgendwie Geld verdienst, weil du dort Marketing machst, aber auch Vorträge hältst. Ich kann gar nicht so genau fassen, wieso deine Berufsbezeichnung ist, weil Aktivist, Influencer klingt immer so irgendwie groß, aber du machst halt mehr als nur was zu posten so den ganzen Tag.
Ja, das ist total lustig. Wann kommt diese Folge hier raus? Wann wird die ungefähr veröffentlicht?
Frag den Podcast-Produzenten.
Ja, Nick, wenn sie vor Mitte August erscheint. Okay, dann darf ich das Heft nicht, aber ich schreibe gerade für ein größeres Nachrichtenmagazin einen Gastartikel und soll da auch erklären, was Leute wie ich eigentlich den ganzen Tag machen. Und da habe ich auch den Artikel damit angefangen, dass als ich angefangen habe, diese Influencer-Tätigkeiten irgendwie zu tun, da hat man unter Influencer noch an eine Krankheit gedacht. Da hat man das eher mit einer starken Lungenkrankheit assoziiert, als mit Menschen, die ihr Leben teilen. Und ich finde es auch schwierig, mich als Influencer zu bezeichnen, weil ich erfülle diese ganzen Influencer-Standards auch kaum. Also ich stehe ja nicht morgens auf und mache erstmal eine 10-teilige Story aus dem Bett und erzähle, wie ich geschlafen habe und was ich jetzt frühstücke. Und ich wollte auch nie Influencer sein, du. Du wirst halt irgendwann in diese Schublade gepackt. Also wir haben eben Kurzfilme gemacht, dann standen wir auch selbst vor der Kamera, dann waren wir YouTuber und YouTuber, die eben auch in anderen Netzwerken aktiv sind, wie dann zum Beispiel Instagram, auf Twitter oder auch auf TikTok, die hat man dann Influencer genannt. Aber und ich würde mich jetzt auch nicht großartig gegen diese, deswegen wehre ich mich nicht gegen die Bezeichnung, ich würde mich da jetzt nicht gegenstellen und sagen, nein, ich bin kein Influencer, weil irgendwie bin ich schon, aber nicht das klassische Beispiel. Und ich finde auch ganz viele Dinge total schwierig in der Influencer-Welt. Ich finde Influencer-Marketing auch super schwierig.
Aber klär mir das mal, also wir haben Maxi Pichelmeier da gehabt, der hat ja dann auch immer erzählt von seinen Videos, die er produziert. Ja. Wie läuft so ein Arbeitstag, also ist ja dein Job, Arbeitstag ab, überlegst du dir, okay, ich muss halt mindestens 5 Stories posten und dann, keine Ahnung, Story Nummer 1 ist morgen meine Frühstücksbowl, dann das obligatorische Sportfoto und so weiter. Oder machst du das eher aus einem Gefühl heraus? Also, wie läuft das?
Erst einmal will ich ja auch auf meinen Kanälen aufklären und berichte ja auch über viele politische Thematiken. Und
also das ist zum Beispiel, was planst du diese Reels? Genau. Sagen, einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen oder wie läuft das?
Also ich lade mindestens pro Woche ein politisches Reel hoch. Ich versuche in der Regel irgendwie immer zwei Themen mir rauszupicken, die ich so ein bisschen über die Woche bespiele, und ich glaube, ich gehe da auch relativ ähnlich vor, wie das jetzt auch Sendeanstalten tun würden. Also quasi, ich denke, wie in einer Art Content Hub, wie kann ich quasi den Main-Fokus auf das Video legen, wie kann ich eine begleitende Story dazu machen, kann ich Leute vielleicht noch einladen, kann ich irgendwie einen Livestream mit einem Gast machen. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr als die neue Bundesregierung gerade gebildet wurde und man sich so ein bisschen gefragt hat, okay, was bedeutet das eigentlich für queere Menschen? Da habe ich einen Livestream mit Sven Lehmann gemacht und parallel ein Post und ein Reel. Das sind quasi queere Gesetze, die jetzt auf den Weg gebracht werden. Also auch das würde ich nicht behaupten, dass das klassisch für einen Influencer ist. Nebenbei mache ich ja auch super viele Projekte noch hinter der Kamera. Davon bekommt man ja gar nichts mit. Ich konzipiere viele Kampagnen, Werbespots, kleine Filmchen, stehe immer wieder hinter der Kamera, auch am Set, und deswegen habe ich auch die zeitliche Kapazität, nicht jeden Tag so perfekt auf Sendung zu sein. Und deswegen nehme ich mir eben vor, jede Woche mindestens 1-2 Thematiken rauszupicken, meistens halt aus einem, in einem queeren Bereich, ab und an auch in der Umwelt-Klimaschutz-Thematik, weil das ja auch noch so ein bisschen mein zweites Steckenpferd ist, wofür ich mich einfach sehr gerne engagiere. Und ja, wenn es gut läuft, dann kommen die auch ganz gut an, die Videos, und dann steht in der Diskussion. Und wenn es schlecht läuft, habe ich so eine vollgepackte Woche, dass ich irgendwie ein Selfie poste. Das aber, genau. Aber
ich jedes Mal und
es gibt keinen klassischen Tagesablauf. Ja. Vielleicht, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Es gibt keinen klassischen Tagesablauf, aber im Endeffekt ist mein Tagesablauf gar nicht mal so verschieden wie vermutlich deiner. Also ich schlafe jetzt auch nicht irgendwie bis 12, mache 3 Selfies und dann gehe ich wieder ins Bett. Also ich stehe auch relativ früh.
3:30 Uhr.
3:30 Uhr, genau, stehe ich auf, gehe zum Sport. Nein, aber arbeite da auch meine Sachen. Aber ich muss auch jeden Tag relativ schnarchige E-Mails beantworten. So. Also dieses High-Life, was man ja auch öffentlich mitbekommt und sieht, das sind ja 5%, vielleicht 10% von meinem Leben.
Aber trotzdem hast du irgendwo immer im Hinterkopf, okay, es gehört zu meinem Job dazu, auch irgendwie jeden Tag was zu posten. Und wenn du das mal nicht machst, dann zumindest zu erklären, okay, ich bin jetzt mal, keine Ahnung, im Urlaub oder bei meinen Eltern oder was weiß ich, damit da nicht die Erwartungshaltung enttäuscht wird.
Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Ich sehe das immer wieder bei InfluencerInnen und ich habe das auch früher des Öfteren gemacht, dass ich gesagt habe, so, ich bin jetzt mal eine Woche raus. Ich glaube, das erwartet gar keiner von dir, weil auch die Plattformen ja so überhaupt nicht funktionieren. Das ist jetzt nicht wie eine feste Fernsehsendung. Nehmen wir mal irgendwie die Heute-Show und du wunderst dich auf einmal, dass freitags die Heute-Show nicht läuft und weil du verpasst hast, dass die in Sommerpause sind. Deswegen kündigen solche Sendungen ja auch an. Hey, wir sind übrigens wieder dann und dann da, damit du dann einschaltest, damit natürlich auch die Einschaltquoten am Ende gut aussehen. Als Influencer auf einer Plattform wie Instagram hast du ja keinen Sendeplan und du bist auch nicht verpflichtet, glaube ich, deinen ZuschauerInnen mitzuteilen, dass du gerade mal eine Pause machst, weil die kriegen es ja eh nicht mit. Wenn du nichts postest, dann bist du gerade nicht da. Und ich folge, glaube ich, 1200 Menschen. Wenn 200 Menschen von denen auf einmal jetzt gerade Urlaub machen, dann bekomme ich das gar nicht mit, weil 1000 Accounts posten ja weiterhin. Und deswegen sehe ich es nicht als Verpflichtung an, dass InfluencerInnen ihren Urlaub ankündigen müssen. Und ich habe auch schon Wochen mal nichts gepostet. Für mich ist es aber auch überhaupt nicht schlimm, mir einfach mal einen Tag oder zwei da eine Auszeit zu nehmen. Also ich stehe jetzt nicht morgens auf und habe irgendwie einen Puls von 5000 und denke, ich muss
so ein Druck da, dass du sagst, du musst es heute machen.
Der ist unterbewusst natürlich irgendwo da, aber ich habe überhaupt kein Problem. Ich habe teilweise so langweilige Tage, dass man sie jetzt nicht irgendwie großartig posten könnte. Wie gesagt, Tage,
also da steht dann auch nicht der Manager dahinter und sagt, hier Fabian, heute 15 Posts.
Ja schon, aber dann ignoriere ich einfach.
Ach so, okay.
Und nein,
ja, gut.
Natürlich nicht.
Wie mein Team machen die auch mit mir immer.
Genau. Aber es gibt ja auch so Tage wirklich, da verlässt du die Wohnung nicht, da machst du wirklich nur Homeoffice, da beantwortest du E-Mails, da hast du irgendwie ein paar Videokonferenzen, da kannst du keine spannenden Stories posten. Ja. Und klar, dann sage ich mir auch mal wieder, es wäre gut, so einen Tag auch mal zu zeigen, aber ich will ja Leute auch nicht total langweilen. Deswegen auch wenn das Influencer gerade hören, bitte denkt nicht, dass ihr jeden Tag 20 Stories hochladet. Ich finde das auch so super anstrengend. Menschen, die immer nur so kleine Punkte haben, weißt du, weil sie so viele Stories hochladen.
Ja, soll es geben, aber okay. Eine Sache, die du hast schon gesagt, du bist konservative Maus, spießige konservative Maus. Und trotzdem, was deine Feiergewohnheiten angeht, das ändern wir ja in Leipzig, vor allem wenn du hier studierst. Dafür kann ich garantieren, kriegst einen SHK-Job bei uns. aber ganz ehrlich, bin ich immer fasziniert davon und irgendwie auch abgeschreckt, um es offen zu sagen, wie verdammt politisch aktiv du bist. Du hast ja das Thema Queer-Aktivismus, aber auch Umweltaktivismus und so weiter angesprochen. Und das in deinem Alter. Und ich dachte mir am Anfang so, wow, was ist dem denn schiefgelaufen? Warum macht der nicht irgendwie Party feiern oder Studium oder Ausbildung? Nee, der geht auf die Straße.
Ja.
Also wie kam das bei dir?
Ich glaube, ohne da jetzt groß pathetisch klingen zu wollen, aber wir als Generation Z, ich bin ja auch Teil dieser diversen Generation, haben erkennen müssen, dass wir wohlmöglich die letzte Generation sind, die die Hebel noch in die richtige Richtung bringen kann. Und auch wenn wir nicht Schuld quasi daran tragen, dass wir auch klimatechnisch jetzt dastehen, wo wir stehen, das haben unter anderem meine Eltern mitverbraucht. Das finde ich auch so schön, dass Harald Lesch letztens ja auch gesagt hat, es tut ihm leid. Ich glaube, er hat wirklich gesagt, wir haben es verbockt. Und viele in meiner Generation, auch ich, sehen es als eine vollkommene Selbstverständlichkeit an, dass wir uns zum Beispiel für den Klima- und Umweltschutz stark machen, weil wir da auch egoistisch ans eigene Überleben und ans Überleben der folgenden Generation, der kommenden Generationen denken. Ich habe gesagt, es wird pathetisch. Um vielleicht ein bisschen lockerer darauf einzugehen, ich kann...
Wir unterlegen das mit so einem pathetischen Einspieler.
Bitte, wenn ich schon mal in Leipzig bin, dann schwinge ich hier auch so eine Rede.
Ja.
Ich glaube, um es ein bisschen lockerer auszudrücken, ich könnte nicht zufrieden abends einschlafen oder auch morgens aufstehen, wenn ich wüsste, weil ich weiß, was auf der Welt passiert und ich wüsste, ich tue da gerade überhaupt nichts dafür. Ich glaube, man kann 2022 auch politisch nicht mehr neutral sein. Auch die Schweiz kann nicht mehr politisch neutral sein. Das ist ein ganz großer Irrglaube, weil auch sich mit Politik nicht zu beschäftigen und nichts zu tun, ist eine politische Haltung und ist auch ein Privileg, was man in westlichen Ländern wie Deutschland genießt. Und damit will ich nicht sagen, dass man ein schlechter Mensch ist, weil man nicht auf jede Klimademo geht. Auf gar keinen Fall, aber wir alle haben irgendwo eine gewisse Meinung, eine gewisse Haltung. Und ich hatte früh die Möglichkeit und eben auch das Privileg, dass ich da meine Stimme ergreifen konnte oder dass ich eben auch meine Bühne immer wieder anderen Menschen bieten konnte, die da eine Stimme haben. Und das macht mich selbst ja auch glücklich, wenn ich eben diese Stimme für halbwegs konstruktive Sachen nutze. Ich, wie gesagt, könnte nicht abends in Ruhe einschlafen, wenn ich weiß, ich habe heute totalen Mist gemacht und auf der halben Welt brennt es gerade. Ja.
Aber das klingt auch so, als ob man mit dir nicht befreundet sein könnte, wenn man zum Beispiel relativ unpolitisch ist und nicht wählen geht. Macht dich dann sowas wütend, wenn du solche Leute triffst?
Naja, also nicht wählen ist wirklich schrecklich. Ich bin da aber nicht wütend, ich bin einfach nur enttäuscht, wenn mir das Freunde erzählen.
Und, dass die FDP gewählt haben, weil die Jugendquote bei der FDP war interessant zur Bundestagswahl.
Ich bin da ja überparteilich, aber ich glaube, man sieht an dem Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl, weil der nicht nur die FDP gepunktet hat, sondern auch die Grünen, die waren ja fast gleich auf, dass natürlich auch die junge Generation sich einen gewissen Wandel wünscht. Also dass eben Stimmen bei der Union vor allem verloren gegangen sind, dass aber auch die SPD bei den jungen Menschen nicht so punkten konnte wie bei anderen Altersgruppen. Das zeigt ja deutlich, und ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen grünen Wandel wollen. Ja, viele wollen auch einen eher freieren, wirtschaftsfreieren, liberaleren Wandel. Aber die junge Generation ist auf keinen Fall zufrieden. Das haben wir in der Corona-Pandemie gemerkt, das merken wir aber auch in queeren Thematiken und das merken wir bei Umwelt- und Klimathemen. Und was uns, glaube ich, auch wichtig ist, ist wegzugehen von so einer Individualkritik. Das macht man ja beim Klimawandel immer ganz gerne, mit dem auch eigenen ökologischen Fußabdruck, der übrigens von Ölkonzernen ins Leben gerufen wurde, das erwähne ich immer ganz gerne, um eben die Verantwortung von Konzernen auf private Menschen umzumünzen. Und ich glaube, die Generation Z hat keine Lust mehr, dass sie das Gefühl hat, okay, ich lebe jetzt vegan, ja, und fahre nur noch Fahrrad und irgendwie geht aber trotzdem die globale Erderwärmung weiter und das kann doch nicht sein. Ich glaube, viele in unserer Generation sind einfach so schlau, dass sie sich damit abspeisen lassen. Und viele junge Menschen sind aus diversen Gründen frustriert. Auch von der deutschen Politik. Bei der Wahl in NRW gab es eine unglaublich niedrige Wahlbeteiligung, vor allem von jungen Menschen. Und mein Versuch ist es ja auch da anzusetzen, Leute niedrigschwellig abzuholen bei politischen Themen und sie irgendwie zu motivieren, hey, doch, du kannst noch was verändern. Es ist super wichtig, wenn du wählen gehst und es ist super wichtig, dass du eine Stimme nutzt. Und ja, wenn dich was stört, dann sprich das an und sei laut und jetzt habe ich super viel geredet und übergebe dir mal wieder das Wort. Ich wollte nur sagen, warum ich so aktiv bin, weil das einfach frustriert und es noch mehr frustriert, wenn man es nicht ist.
Ich frage mich dann, wie du in 5 oder 10 Jahren dann drauf bist, wenn gefühlt manche Dinge sich, also die Veränderung ist natürlich spürbar und auf der einen Seite ist es unglaublich beeindruckend, wie viele tausend Menschen auf die Straße gehen und trotzdem fehlt mir dann tatsächlich auch der weitere Schritt, weil für mich ist tatsächlich, da denke ich, sind wir schon einer Meinung, die Demonstration auf der Straße das eine, aber nicht wählen zu gehen führt einfach zu keiner Veränderung, weil das finde ich einfach schwierig tatsächlich. Wir haben demokratische Parteien und wenn man nicht mit irgendeiner zufrieden ist, kann man immer noch selber eine gründen. Diese Freiheit haben wir, die nicht überall auf der Welt gegeben ist.
Ich glaube auch die großen demokratischen Parteien in diesem Land müssen die Frage akribischer angehen, wie erreichen wir politisch junge Menschen und die Antwort, wir packen 3 Abgeordnete aus unserer Partei auf TikTok, ist nicht die richtige Antwort. Und ich habe auch nicht die richtige Antwort, aber ich glaube, das ist eine große Aufgabe, auch vor allem vor der nächsten Bundestagswahl. Wir haben es dieses Jahr schon gesehen, ich bin 2 Wochen durch Deutschland gereist und habe mit jungen Menschen gesprochen und habe frustrierende Antworten gehört und ich stelle mir das bei der nächsten Bundestagswahl ähnlich vor. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe der großen demokratischen Parteien. Wie schaffen wir es, dass junge Menschen wählen wieder geil finden?
Ich glaube, ehrlicherweise, da kommt jetzt der alte Mann in mir raus.
Der Historiker.
Der Mann, der ein paar Jahre älter ist. Du, ich würde dir recht geben, aber ich würde es erweitern. Ich glaube, dass Parteien generell ein Problem haben, ein Kommunikationsproblem, dass sie verlernt haben, Inhalte zu erklären. Und damit meine ich nicht dieses komische Wort niedrigschwellig. Ja. Aber ich war viele Jahre ehrenamtlich tatsächlich in Berlin für eine der großen und alten Parteien unterwegs, habe mich da engagiert und bin als jemand, der aus Sachsen kommt, aus Leipzig, einfach nie nur in der Berliner Bubble unterwegs gewesen. Und ich fand es faszinierend, wie wenig PolitikerInnen es gibt, die einfach, ich sage jetzt mal, die du hier in Leipzig dich irgendwo in einem Stadtteil auf den Markt stellen kannst, die einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das, was Kommunalpolitik wunderbar kann, geht immer mehr verloren, je höher die Funktionen sind. Und das ist ein großes Problem, wenn Authentizität fehlt und wenn Kommunikation nicht möglich ist. Und dadurch verlieren wir sehr, sehr viele Menschen, glaube ich. Nicht nur die Jüngeren tatsächlich, ich glaube, die Frustration hast du bei vielen Generationen oder bei verschiedenen Generationen
noch. Total. Und das hat ja auch der Podcast mit Thomas Sattelberger immer wieder gezeigt. Thomas Sattelberger, damals 71 Jahre alt, ich 19 und dann 20 Jahre alt, obwohl da eine riesen Altersspanne zwischen uns lag, waren wir doch an einigen Punkten gleich sauer auf gewisse Themen oder Menschen. Und was ich aktuell beobachte, und hier will ich ja auch keine, ich bin kein Parteimitglied und wie gesagt, arbeite immer überparteilich, aber um mal zwei Beispiele zu nennen, wo ich gerade das Gefühl habe, sie gehen da ein wenig besser ran und kommen bei jungen Menschen auch besser an, sind zum einen Robert Habeck und auch Annalena Baerbock, die zumindest ansatzweise versuchen, auch komplexe Sachverhalte runterzumünzen und verständlich zu machen für einen breiten Teil der Bevölkerung und Menschen auch schon früh abzuholen und zu warnen und einfach eine ehrlichere Kommunikation und da auch dann manchmal vielleicht eher etwas unprofessioneller und unbeholfener wirken, als dass sie jetzt irgendwelche Worthülsen von sich geben. Und das finde ich, ist eigentlich ein richtiger Weg. Ich will jetzt nicht sagen, alle PolitikerInnen sollen sich ein Beispiel an Robert Habeck nehmen. Bitte nicht.
Nö, weil als Feminist, also ich weiß, was du meinst. Und ich finde auch, die Kommunikation ist sehr gut von beiden. Ich bin auch sehr beeindruckt tatsächlich von Annalena Baerbock als Außenministerin. Aber aus feministischer Perspektive finde ich es immer noch scheiße, Entschuldigung, das schneiden wir nicht raus, dass er Vizekanzler geworden ist und nicht sie. Ich hätte es ihr gegönnt, endlich mal eine Vizekanzlerin rein. Weil das ist, wenn es eine feministische Partei ist, hätte sich das gehört. Aber wir wollen ja nicht über die Grünen schimpfen oder Parteien.
Nein.
Du hast Thomas Sattelberger und den Podcast angesprochen. Ich habe mir vorgenommen, unbedingt nochmal darüber zu reden. Wir sind ja unter uns, hört ja keiner zu. Und als Thomas Sattelberger kennt man im Gleichstellungsbereich schon lange, weil er sich nun für Frauenquote, aber auch das Thema MINT sehr, sehr stark gemacht hat, schon in seiner vorberuflichen politischen Karriere. Ja. Und ich fand das faszinierend, als mir dann bei einem großen Anbieter quasi dieser Podcast vorgeschlagen wurde. Und dann sehe ich da so ein 74-jährigen und über 70-jährigen Thomas Sattelberger und so einen jungen Typen, den ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte und der irgendwie was von TikTok oder Influencer oder was weiß ich nicht, TikTok stand glaube ich noch nicht da war.
Und ich hatte blaue Haare sogar.
Du hattest noch blaue Haare, genau.
Ganz schlimm.
Weiß ich gar nicht. Ich fand's interessant. Und dann habe ich eure ersten Folgen gehört und jetzt ich fand das faszinierend. Ich habe eine Entwicklung in eurem Podcast festgestellt und ich fand er wurde qualitativ immer besser, weil die ersten vielleicht 10 Folgen habe ich immer entweder gedacht, oh, dieser junge Typ, der ist echt doof, und dann habe ich gedacht, der alte Sack nervt mich aber auch ganz schön mit seinem Setz dich mal auf den Hosenboden und lerne. Das war ja so ein bisschen der alte Mann und das Meer erzählt ja, aber früher war das so und wir haben das so gemacht und lernen. Und dann kam der kleine Fabian wiederum, der gesagt hat, aber in meiner Klasse kenne ich solche Leute so. Es war ein total faszinierender Clash der Generationen. Aber hast du dir nicht manchmal auch gedacht, oh ey, dieser alte Mann wieder nervt mich?
Ich habe auch viel zu früh diesen Podcast begonnen. Da war also meine politische Expertise reichte anfangs auch einfach überhaupt nicht aus, um mit Thomas Sattelberger mithalten zu können. Und relativ schnell haben wir ja auch die Taktik gewechselt, dass ich überhaupt auch gar nicht versucht habe, auf dieser Ebene mit ihm zu diskutieren, sondern eher die gut bürgerlichen Fragen und aus der Perspektive wirklich eines 19-Jährigen stelle, aber warum ist das denn so? Und wieso muss das denn so sein? Und warum kann man das denn? Also sehr kindliche Fragen, die auch das Gespräch in eine ganz andere Richtung buxiert haben. Und ich erinnere mich an die Folge, das war die Lufthansa-Folge. Da gab es einen vermeidbaren Skandal. Man muss ja auch fairerweise sagen, um mich da mal so ein bisschen zu retten, ich habe die Themen auch aufbereitet zugeschickt bekommen. Wir hatten ja ein Team im Hintergrund und ich wollte über dieses Lufthansa-Thema überhaupt nicht sprechen. Also ich fand es jetzt nicht ausschlaggebend für diese Woche, dass das Hauptthema war. Und wir sollten aber darüber sprechen und es war ja fast schon meine Pflicht, dass ich da jetzt die gegensätzliche Position einnehmen muss. Und kaum einer wird diese Folge gehört haben. Ich habe Thomas Sattelberger quasi vorgeworfen, dass sein alter Konzern, er war ja mal Vorstand der Lufthansa, Steuern hinterzieht. Weil sie eben erstaunlich wenige Mitarbeiter in Ländern haben, die erstaunlich auffällig sind, gerade was steuerrechtliche Themen anbelangt. Und diese wenigen Mitarbeiter da auch irgendwie sehr hohe Einnahmen haben und verwalten. Oder irgendwelche Catering-Services auf Malta, glaube ich. Und du hast vollkommen recht, das war am Anfang auch irgendwie von so der Vater oder der Opa.
Ja.
Und setzt sich auf deinen Hosenboden.
Ja, genau. Und das fand ich schon wieder so richtig schön, ja, patriarchal, so der alte Sack, Entschuldigung, ja, ne, aber ja, so erklärt dem jungen Kleinen sehr überheblich. Aber was, ja, wiederum wart ihr da, ihr habt euch beide nicht viel geschenkt, muss man an mancher Stelle sagen.
Überhaupt nicht, aber um vielleicht was Konstruktives zu sagen, Thomas Sattelberger und ich sind, glaube ich, gar nicht mal so verschieden, wie das wirkt und wie das auch durch den Podcast wirkt. Und ich glaube, ich hatte oft das Gefühl, dass er in mir auch so eine etwas jüngere Variante von sich gesehen hat, weil er war ja nicht immer der große Top-Manager. Er hat selbst mal in einer Podcast-Folge gesagt, dass er früher ein linker Hund war. Er hat ja auch eine kommunistische Zeitung mit veröffentlicht, als er studiert hat. Und er erwähnt immer wieder auch gerne, dass er mal bei einer Demonstration einen Stein in der Hand hielt. Aber er sagt, er hätte ihn nicht geworfen. Ich glaube, da wollte er sich auch karrieretechnisch nochmal absichern.
Aber
ja,
aber ich würde dir widersprechen. Ich wollte nicht unkonstruktiv sein, denn ich fand das tatsächlich sehr gut. Also ich fand immer tatsächlich so ein bisschen, fehlte so irgendwie meine Generation oder sozusagen, ne, da fehlten noch so ein, zwei Generationen dazwischen. Mhm. Aber ich fand es gut, weil ich tatsächlich das als Versuch und immer besser werdendes Dialogformat wahrgenommen habe und es mir wirklich auch Spaß gemacht hat zuzuhören. Es war gar nicht negativ, sondern im Gegenteil, tatsächlich habe ich das bewundert. Ich fand die Idee toll, dass da so ein ganz junger Typ den Mut hat, sich da mit so einem wirklich Dinosaurier, der auch streitlustig ist, was ich unglaublich toll finde bei ihm, da hinzusetzen. Und wie gesagt, das war ganz ernst gemeint, dass ich den Podcast tatsächlich vermisse. Und ich fand das einfach ein sehr, sehr spannendes Format. Und es braucht mehr so ein, klingt jetzt auch wieder blöd, wir würden wahrscheinlich sagen, intergenerationellen Dialog im politischen Kontext, ne? Aber war ein tolles Format.
Es braucht Formate, die aus der Blase heraustreten und damit meine ich nicht, dass man irgendwelche ganz schwierigen Persönlichkeiten in einen Podcast einlädt, ja, mit Nazis macht man keinen Podcast, mit Verschwörungstheoretikern lohnt es sich auch keinen Podcast aufzunehmen, also wirklich nicht, und irgendwelche hippen...
Ich darf dir das Wasser reichen, während du redest?
Ja, das kann mir ja eigentlich niemand, aber du darfst mir das Wasser reichen. Irgendwelche hippen Conceptioner aus Kreuzberg, die das für eine super Idee halten, super Linke und super Rechte in Format zu bringen, das ist es auch nicht. Aber ich glaube, trotzdem sind Formate wichtig, in denen eine gesunde Debattenkultur herrscht. Ich beobachte das immer wieder in den klassischen TV-Talkshows, die ich ja auch gerne anschaue. Gibt es eigentlich kaum Debatte, weil niemand wirklich bereit wäre, von seinem Standpunkt abzuweichen. Also wenn du jetzt bei Markus Lanz eingeladen bist und du merkst innerhalb der Sendung, dass das, was du gerade gesagt hast, auch vielleicht wirklich nicht stimmt, würdest du niemals einen Rückzieher machen. Das passiert zumindest super, super selten und ich glaube, wir brauchen mehr Formate, in denen man als Teilnehmer, also auch als Teil des Formates lernfähig weiterhin bleibt, indem man sich bei einer Diskussion nicht nur auf seinen eigenen Standpunkt irgendwie verschränkt und in denen auch diversere Meinungen zu Wort kommen, also so wie wir das ja früher auch so ein bisschen versucht haben.
Ich würde dir absolut recht geben, übrigens auch, gerade aus meinem beruflichen Kontext, man muss nicht alle Meinungen gut finden und wenn wir über Quoten zum Beispiel diskutieren, aber ich muss sie zumindest anhören und da fehlt mir dann häufig die Bereitschaft auch nicht das Argument unbedingt zu teilen, sondern erstmal zu hinterfragen, okay, was ist denn der tiefere Grund des Argumentes und vielleicht auch mal anders zu adressieren. Ich kann über Intersektionalität wunderbar reden, aber ich kann es auch auf einem wissenschaftlichen Niveau tun, wo mich niemand draußen auf dem Markt versteht. Ja, oder über Entgeltgleichheit oder Chancengerechtigkeit. Wenn mich jemand fragt, was machst du, dann kann ich entweder sagen, na, ich möchte sozusagen, dass wir hier nur über geschlechtergerechte Sprache reden und dass die dritte positive Geschlechtseintrag überall umgesetzt wird. Oder ich sage, na, mir geht es darum, dass Menschen mit gleichen Fähigkeiten auch zum Beispiel für die gleiche Arbeit den gleichen Lohn bekommen und so weiter. Das sind alles Facetten des Jobs, die ich überhaupt nicht gegenseitig abwägen will, aber der Diskurs oder die Diskursbereitschaft, die geht uns ab, leider.
Und es ist super wichtig, dass man da auch Stimmen einlädt, die einem so ein bisschen Kontra geben, weil diese Stimmen oft auch die entscheidenden Punkte, zum Beispiel Sorgen äußern, die man ja durchaus dann auch konstruktiv aufgreifen kann. Ich habe zum Beispiel diese Woche darüber gesprochen, dass wir das Grundgesetz ändern sollten, aus meiner Perspektive, also konkreter den Artikel 3 Absatz 3. Da geht es ja um Menschen, egal welcher Herkunft und welchen Geschlechts, nicht benachteiligt werden und da taucht halt überhaupt nichts auf in Richtung sexuelle Identität, geschlechtliche Identität und da habe ich erstmal auch sehr viel negatives Feedback bekommen, weil natürlich in Deutschland ist man ja auch sehr verfassungstreu und ich glaube, ich werde vielleicht auch jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet, weiß ich nicht. Wenn Leute da ankommen und sagen, wir müssen die Verfassung ändern, natürlich zuckt man da erstmal, da zucke ich auch.
Es gibt schon eine große Kampagne des LSVD, glaube ich.
Genau. Deswegen, also für Leute in der Community war das ja gar nicht so ein großes Thema, aber es wurde ja auch außerhalb von der Community diskutiert und da habe ich mit vielen Menschen dann nochmal in einem privaten Chatraum darüber gesprochen, die dann auch irgendwann vielleicht nicht großer Fan von meiner Idee waren, aber zumindest verstanden haben, ah, okay, so jetzt sehe ich deinen Punkt und ah, ihr wollt den Absatz ja gar nicht streichen, der soll ja bestehen bleiben, der soll ja nur ergänzt werden und ich verstehe auch, warum ihr das wollt. Und solche Diskussion hast du aber meist halt dann wirklich auch nur in einem privaten Raum, weil du da ein bisschen angreifbarer, verletzlicher bist, aber auf einer großen Bühne niemals.
Du bist Botschafter des CSD Leipzig geworden, weil wir keinen besseren gefunden haben. Nein, Quatsch, weil wir so einen jungen Schnösel aus NRW wollten. Nein, sondern weil du vor einiger Zeit auch auf dem Thema aufmerksam gemacht hast, Thema Bisexualität, was in der Community, glaube ich, immer relativ unterrepräsentiert. Es gibt ja unzählige Klischees über Bisexuelle. Aber bevor wir da ins Gespräch kommen, ich habe dein Outing damals tatsächlich Coming Out vielleicht eher, bei Instagram verfolgt und habe dann erstmal geschluckt. Vielleicht kannst du für diejenigen, die dir da nicht gefolgt sind oder noch nicht folgen, nochmal erzählen, was dir damals durch den Kopf ging, als du das Foto gepostet hast.
Boah, ein halber Weltuntergang. Ich glaube, es wirkt deutlich souveräner auch im Nachhinein, als es damals war. Ich wollte das auch schon 2 Tage vorher posten.
Wir spielen das dann in dem Video bei YouTube ein, so zack, weißt du so.
Ja, nein, das Bild super schrecklich und auch ein ganz, ganz banaler Text, aber das war für mich durchaus ein großer Schritt. Ich war zwar privat geoutet, in meinem Freundes- und Familienkreis wussten es alle und ich habe daraus auch nie ein großes Geheimnis gemacht, weil ich aber eben auch das Glück hatte, in einem Kreis aufzuwachsen, in dem das ja auch kein Problem darstellte, sich zu outen, aber öffentlich habe ich das immer so ein bisschen ferngehalten. Früher haben wir Comedy-Videos ja auch gemacht und ich dachte, das hat hier gar nichts zu suchen. Ich muss mich auch nicht outen. Und zunehmend fand ich es aber immer anstrengender, dass ich in Interviews von der Person, die man liebt, gesprochen habe und dass ich nie so ganz irgendwie zu meiner Orientierung stehen konnte und so ein kleines Versteckspiel gespielt habe. Und das hat mich genervt. Und deswegen, habe ich mich dann vor knapp 2 Jahren auch öffentlich geoutet. Und das war der richtige Schritt. Und ich glaube, das hat vielen anderen jungen Bisexuellen auch nochmal Mut gegeben. Viele waren tatsächlich ein wenig verwundert, weil sie entweder dachten, viele dachten, ich sei schwul. Ein paar gingen scheinbar wirklich davon aus, dass ich komplett heterosexuell bin, aber das war dann doch auch eher eine Minderheit. Denn zuvor in den Jahren hat man auch immer wieder spekuliert. Es gibt noch einen Gute-Frage-Net-Eintrag von, ich glaube, 2015, in dem Leute darüber diskutieren, ob Fabian Grischkat schwul ist. Und dann antwortet jemand mit meinem Gay-Radar, sagt mir, zu 90% ist er es. Und das habe ich, wie gesagt, früher mit Humor eher genommen.
Hast du diesen ganzen genervt. Quatsch? Da musst du doch, ich weiß noch, du hast irgendwann was gepostet, dass irgendjemand deine Füße abgefilmt hat. Also was es im Internet alles gibt.
Ich hatte, bevor ich einen Wikipedia-Artikel hatte, hatte ich einen Wikifeed-Artikel.
Ein Wikifeed, ja?
Da habe ich auch keinen Einfluss drauf. Also ich habe auch weder meinen Wikipedia-Artikel noch meinen Wikifeed-Artikel selbst geschrieben. Wikifeed, das ist wie Wikipedia, nur für Füße. Und da, ich bin davon überzeugt, dass du da auch von Robert Habeck Füße findest. Gerade wenn Menschen irgendwie ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen, dann haben sie da schnell mal einen Eintrag und die werden auch bewertet. Und ich glaube, ich habe aktuell 4,7 von 5 Sterne für meine Füße. Also meine Füße performen besser als alles andere von mir im Internet.
Okay.
Ja, und ich wollte auch selbst mal mir 5 Sterne geben. Ja, ich wollte ein bisschen nach oben pushen, aber dann stand da, man muss sich anmelden. Und irgendwas in mir hat sich gesträubt, meine E-Mail-Adresse auch bei Wikifeed irgendwie anzugeben und dann habe ich es doch nicht gemacht.
Okay, dann aber Spaß beiseite, wir reden nicht mehr über deine Füße.
Danke.
Merkwürdig. Aber tatsächlich, du hast diesen Schritt, dich als bisexuell zu outen, also das Coming Out so zu wählen, bei Instagram gewählt. Das hat, glaube ich, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auch generiert.
Oh ja.
Aber vermutlich auch nicht nur Positives, oder?
Nein. Aber das ist auch, glaube ich, in einer gewissen Form total zu erwarten. Ich möchte nicht sagen normal. Normal sollte es nicht sein, aber wenn du im Internet, egal in welcher Form, eine politische Position beziehst oder dich eben outest, dann bekommst du da nicht nur positives Feedback. Ich wünschte, es wäre anders, aber also damit war zu rechnen. Ich muss sagen, es war aber überwiegend positives Feedback, was ich bekommen habe. Selbstverständlich, gerade in meinen Direktnachrichten, tümmelten sich da aber super viele homophobe, queerphobe
Menschen. Und du liest den Scheiß wirklich immer selbst?
Ich habe bei meinem Coming-out nicht alles gelesen, weil ich aber auch so viele Nachrichten von Menschen bekommen habe, die mir auch nahestehen und die ich kannte, und die musste ich erstmal abarbeiten. Ja. Aber doch, ich überfliege das dann mal. Ich habe das große Glück, dass ich daran mittlerweile gewöhnt bin. Also mir kann das nichts, was aber nicht bedeutet, dass man mich einfach irgendwie so im Internet beleidigen kann. Ich gehe mittlerweile auch den Schritt, dass ich immer mal wieder dann Leute anzeige. Auch was zum Beispiel, also sorry to say an alle Typen da draußen, die denken, das ist ein super Einstieg, wenn man ein Bild vom Pimmel jemanden schickt und dann irgendwie Hey schreibt, das ist dann einfach eine Straftat. So. Und ich habe einfach keine
Lust mehr darauf. Aber wir reden jetzt nicht über Grindr, sondern wir reden von Instagram.
Nee, genau, bei Instagram. Also wenn man da irgendwie als Gesprächseinstieg es für sinnvoll hält, mir da einfach so ein intimes Foto zu schicken, das kann man durchaus anzeigen und das mache ich auch immer mal wieder. Ich habe leider nicht die Zeit, jedes dieser Fotos anzuzeigen, aber auch meine Message an Leute da draußen, ihr müsst euch überhaupt nichts gefallen lassen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Auch das ist wieder ein Irrglaube. Und egal wie anonym man sich fühlt im Internet, so anonym ist man dann doch nicht. Ja, und wieder die paar Pissnaken, die mir damals geschrieben haben. Ich will jetzt gar nicht wiederholen, was diese Menschen mir geschrieben haben. Aber die nicht zufrieden waren mit meinem Outing. Mein Gott.
Was glaubst du, wie lange braucht es denn noch, bis es nicht mehr notwendig ist? Weil du hast ja selber auch gesagt, irgendwo war es jetzt kein großer Druck, aber irgendwo so eine Art, ja, du warst es. Was genervt, so ein bisschen so ein Versteckspiel zu machen. Eigentlich ist es doch egal, weil sozusagen niemand outet sich als heterosexuell oder wie auch immer. Was glaubst du, wie lange wir noch brauchen? Ich meine, wir feiern diesem Jahr 30 Jahre CST Leipzig. Ja. Brauchen wir weitere 30 Jahre?
Es ist lustig, weil ich die Frage sonst eigentlich immer eher von Menschen außerhalb des queeren Kosmos gestellt bekomme. Also warum braucht es überhaupt noch einen CSD und warum braucht es ein Coming-out? Ich bin auch fest davon überzeugt, dass ein Coming-out weiterhin wichtig ist, und ich glaube leider, dass wir auch in 10 Jahren noch Coming-outs brauchen. Mir ist es aber auch immer wichtig, bei dem Thema zu erwähnen, dass niemand sich outen muss. Das ist überhaupt keine Pflicht. Ich glaube aber gerade Personen des öffentlichen Lebens tun der Community gut, wenn sie sich outen. Auch die müssen es nicht tun. Aber ich habe mich zum Beispiel damals unglaublich darüber gefreut, als Felix Jähn sich als bisexuell geoutet hat. Weil es gerade bei Buchstaben wie dem B, für zum Beispiel eben Bisexualität, super wenig Role Models gibt. Also ich kenne natürlich viele, weil ich mich auch intensiv mit dem Thema beschäftige. Aber wenn ich jetzt mal meine Eltern frage, nennt mir bekannte bisexuelle Menschen, die geraten bestimmt da schon ins Stocken. Und es sendet einfach ein wichtiges Signal weiterhin nach draußen. Es sorgt für Akzeptanz. Und wir brauchen diese Repräsentation, wir brauchen Menschen in hohen politischen Ämtern. Ich würde mich bei Fußballspielern auch darüber freuen, aber ich glaube, da sind wir nochmal weiter weg. Und es sorgt eben für eine allgemeine Akzeptanz, wenn Menschen eben gerade auch mit einer Reichweite sich outen. Und klar, utopische Vorstellungen, sagen wir mal 2050, queere Menschen sind komplett gleichgestellt. Wir haben kein Diskriminierungsproblem und niemand muss sich outen, aber von diesem Szenario sind wir halt leider noch weit entfernt. Und das sehen wir auch dieses Jahr. Auch dieser Pride Month ist halt leider nicht komplett glatt verlaufen. Allein auch die tragischen Ereignisse in Oslo haben das ja ein bisschen überschattet. Und ich finde es toll, welche Arbeit ihr leistet. Ich versuche da meinen Teil beizutragen. Und hoffentlich erlebe ich noch die Zeit, in der ein Coming-out ja nicht mehr notwendig ist und so aufgefasst wird wie in meiner Familie. Wie gesagt, ich hätte noch sagen können, morgens geht die Sonne auf.
Das ist eine schöne, fast Schlussbotschaft, aber sozusagen, bevor wir uns langsam dann auf den Augustusplatz begeben, um heute für Sichtbarkeit eine tolle Veranstaltung zu machen und morgen zu demonstrieren, frage ich dich jetzt nicht nach deiner Botschaft, die du hast, weil da war ja beim CSD Leipzig Podcast, da hast du ja überlegt, was für eine Botschaft sein könnte, sondern ich frage dich, was müsste denn in den nächsten 2 Tagen, die du in Leipzig verbringst, passieren, damit du nach Leipzig ziehst und hier meinetwegen studierst oder arbeitest?
Ich habe viel Positives über die queere Community in Leipzig gehört.
Also, das stimmt alles.
Das werde ich prüfen. Aber ich gehe ja auch mit einem positiven Gefühl an die Sache ran. Dann muss ich nochmal checken, ob es das Katzencafé hier gibt.
Gibt's sogar ein zweites?
So, auch das holt mich natürlich weiterhin ab. Und mir ist es auch wichtig, mal auch da aus meiner Berlin-Köln-Blase rauszukommen. Und ich freue mich tatsächlich, und das sage ich nicht nur, weil ich hier in einem Leipziger Podcast sitze, ich freue mich unglaublich auf den CSD hier, weil ich es A, noch nie miterlebt habe, und weil ich B, auch das Gefühl habe, dass es durchaus sich unterscheidet vom Cologne Pride und auch vom großen CSD in Berlin. Und was müsste passieren, damit ich überzeugt bin? Ich sag's mal so, wenn ich eine schöne Zeit hier habe, wenn ich es schaffe, auch wenn, dass man mich nicht irgendwie zum Alkohol hier verführt, und wenn ich sicher und heil und mit einem guten Gefühl wieder im Zug nach Berlin sitze, dann denke ich vielleicht auch darüber nach, hier zu studieren. Aber ihr müsst euch da überhaupt keinen Schreiben. Ich bin auch mal gespannt, ich finde es immer erstaunlich, wie sich outfit-technisch Städte in der queeren Community unterscheiden. Ich finde zum Beispiel, Köln hat oft so einen ganz anderen Look. Also da sind ganz andere Sachen oft im Trend, als sie das in Berlin sieht man sowieso immer anders aus.
Ja.
Oder als das in Stuttgart und München der Fall ist. Und ich bin mal gespannt, wieso hier die queere Community drauf ist. Wahrscheinlich gar nicht mal so anders als in Köln und Berlin. Aber
vielleicht
seid ihr ein Stück weit cooler.
Ich würde sagen, viel normaler.
Viel normaler.
Und ich habe ja 8 Jahre lang die CSD-Tour für die SPD organisiert, daher kenne ich relativ viele CSDs in Deutschland.
Ja.
Der CSD Leipzig ist sehr jung, sehr politisch, sehr divers. Nicht nur schwul, sondern wirklich auch viele Frauen, viele Nicht-Binäre und so weiter. Und wir haben eine sehr, sehr große Demonstrationsgruppe, Laufgruppe. Und das ist was ganz Besonderes, was ich sehr schön finde auch.
Und da bin ich vielleicht auch gespannt, du hast gerade politisch angesprochen. Ich bin ja auch ein Fan davon, dass man auch gerade den CSD weiterhin politisch hält und nicht nur, also natürlich ist auch Feiern eine politische Haltung, aber dass man nicht nur Party macht und sich irgendwie nicht nur auf berauschende Substanzen konzentriert, sondern auch nicht vergisst, dass es ja weiterhin noch eine Demonstration ist und dass wir eben auch, also die queere Community eben auch politische Forderungen hat. In Köln war jetzt zum ersten Mal der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bei der Eröffnung des CSDs dabei, auch eine super wichtige Botschaft. Und ich glaube, damit könnt ihr mich auch nochmal überzeugen. Also ja, ich liebe das auch, Konfetti um mich herum zu schmeißen und zu lauter Musik zu tanzen. Aber ich finde, beim CSD darf neben dem ganzen Gefeiere nicht die Geschichte vergessen werden, die Historie, woraus auch der Christopher Street Day entstand, und die politischen Forderungen dürfen nicht untergehen.
Das kann ich dir garantieren, und da jetzt schon so oft Köln erwähnt wurde, mache ich jetzt auch Schluss, indem ich erwähne, der Podcast erscheint nach dem CSD. Du sollst ja nicht sozusagen hier direkt in die Landespolitik einsteigen, sondern hier in Leipzig erstmal studieren. Die Universität Leipzig ist nicht nur über 600 Jahre alt, sondern sie hat 2003 auch für die Studierenden unserer Universität für die Wiedergründung des CSD Leipzig gesorgt, indem sie damals eine Regenbogenfahne am alten Hauptcampus gehisst haben. Wir hissen seit einigen Jahren ganz traditionell die Regenbogenfahne durch die Rektorin, also die Chefin unserer Universität. Und erstmalig hat auch dieses Jahr unsere neue Rektorin eine Grußbotschaft für den CSD Leipzig vorbereitet. Auch das ist nicht üblich für Universitäten, und da kannst du lange suchen, bis du das an anderen Universitätsstädten findest. Das heißt, bei uns ist tatsächlich das Thema Diversity auch gelebt, Universitätsalltag. Und bevor du jetzt weiterredest, weil du als Moderator mir immer wieder ins Wort fallen könntest und noch viel mehr erzählen würdest, wir gehen jetzt weiter zu Queer Laut Sichtbar. Ich bedanke mich erstmal für das tolle Gespräch mit Fabian. Es ist nicht das letzte gewesen, verspreche ich dir, denn ich glaube, ich könnte jetzt noch 2 Stunden weiterreden über verschiedene Themen. Danke, dass du den Weg nach Leipzig gefunden hast. Danke, dass du demnächst hierher ziehen wirst. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Traditionell Unkonventionell, eurem Lieblings-Diversity-Podcast.
Danke, dass ich hier sein durfte, und jetzt gehen wir feiern.
Ciao. Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity-Podcast.